Piotr, was ist dein Verhältnis zu Karohemden?
Wenn du jetzt irgendwie einen Dummspruch über Maschinenbau bringen willst, ich habe gar kein Verhältnis. Ich trage gestreift oder ohne Muster.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Und damit hallo zu KI Verstehen Folge 31. Ich bin Moritz Metz und Piotr Heller ist heute auch noch dabei. Und bevor es am Ende noch eine Nachricht gibt, die nicht nur sehr traurig ist, bleibt dran, möchte ich eine Hörerpost vorlesen, die uns zu unserem heutigen Thema geführt hat. Unser Hörer Kos hat geschrieben: Hallo KI Verstehen Freunde, super Podcast, ich habe eine Frage. Ihr habt bis jetzt eher so Kopfberufe besprochen, Grafikdesigner, Juristen und so weiter. Wenn ich einen Klempner oder Elektriker suche, sagen die immer, wir sind die nächsten 12 Monate voll. Gibt es schon KI-Einsatz im Handwerkerbereich oder können wir da etwas daraus erwarten? Und wer sich dieser Frage angenommen hat, ist Kollege Piotr Heller. Piotr, dich hat diese Frage berührt. Wann nimmt uns KI das Werkzeug aus der Hand, oder?
Ja, total. Also in der heutigen Folge geht es um KI und Roboter. Und der Kurs, der hat es ja eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, ne? Warum sprechen wir eigentlich über diese Berufe? Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser ganze KI-Boom, den wir beobachten, also die generative KI, dass die sich eben im digitalen Raum abspielt. Also KI, die Texte schreiben kann oder Bilder generieren oder programmieren, was weiß ich. Und für diese Folge habe ich mich jetzt, nachdem wir diese E-Mail gelesen haben, bei Experten umgehört, die mir erklärt haben, ob man diese Entwicklung nicht auch irgendwie auf die Robotik anwenden könnte. Also ob die KI nicht auch Roboter steuern könnte. Und so viel kann ich dir verraten, es gibt schon Versuche, Sprachmodelle wie eben GPT an Roboter anzuschließen.
Klingt total spannend, aber gleichzeitig auch ein bisschen krass, weil wir wissen ja alle, wie viel diese Sprachmodelle auch halluzinieren können. Und dann, keine Ahnung, kommt der Industrieroboter und fegt erstmal seinen Kollegen zur Seite, weil der ihm gerade im Weg steht oder so. Das sind ja schon auch Szenarien, die ein bisschen gefährlich wirken.
Ja, und es sind auch Szenarien, mit denen sich Experten gerade tatsächlich beschäftigen und sich fragen, wie sie das jetzt verhindern sollen.
Darauf bin ich gespannt, aber jetzt nochmal, ich stimme Kos auch zu, ne? Die meisten Berufe, für die man Hände braucht, die haben wir bisher in KI-Verstehen ausgeklammert. Außer vielleicht fürs Autofahren. Der Autofahrer ist ja auch so ein Beruf.
Ja, aber braucht man dafür wirklich Hände? Aber so wirklich so Sachen, die man wirklich manuell macht, ja, also wo man wirklich Fingerspitzengefühl braucht, haben wir tatsächlich nicht besprochen. Mhm. Aber ich habe gerade das Gefühl, hier wäre ja Hilfe eigentlich nötig. Ne? Es gibt da so eine Studie von 2002, laut der es bei Handwerkern über 230.000 offene Stellen gibt, allein in Deutschland. Wow. Wäre doch gut, wenn Roboter da aushelfen könnten. Und beim Pflegepersonal ist es übrigens noch schlimmer. Da fehlen jetzt schon über 350.000 Menschen. Und in 10 Jahren könnte es eine 500.000 sein.
Da kann man sich bei der Pflege natürlich auch fragen, will ich denn überhaupt, dass mich jetzt ein Roboter pflegt, wenn ich alt bin und im Bett liege?
Ja, hängt natürlich von dir ab. Aber Pflegekräfte müssen ja auch oft irgendwie die Zimmer vorbereiten. Die müssen Spritzen und Bandagen in Regalen auffüllen. Die schieben Betten hin und her. Die packen Pakete aus. Und wäre doch gut, wenn Roboter jetzt zumindest mal diese Aufgaben übernehmen könnten. Es ist aber auch tatsächlich so, dass es heute einfach noch keinen Roboter gibt, der so etwas eigentlich Einfaches machen könnte. Aber vielleicht ändert KI da was dran.
Ich bin ja auch gewachsen in einer Stadt, wo diese Industrieroboter, diese orangefarbenen KUKA-Roboter gebaut wurden oder immer noch werden. Jetzt ist diese Firma von einem chinesischen Konzern übernommen worden. Aber ich habe dann da manchmal auf dem Schulweg in diese Werkshallen reingeguckt und immer diese Roboter total bewundert und denke mir aber, dass die alle sehr genau auf einen bestimmten Task programmiert worden sind. Welche Rolle spielt denn KI denn heute schon in der Robotik?
Da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden, ne, von was du sprichst. Also sprichst du jetzt von Laboren an Universitäten und Forschungseinrichtungen oder eben von der echten Welt. Und wenn wir uns erstmal die Forschung anschauen, dann ist das so, dass die Robotik und die KI super eng miteinander verbunden sind. Wie eng das ist, das hat mir neulich Marc Tussaud erzählt. Der ist KI-Professor an der TU Berlin.
In den Laboren ist es eher so verstanden, dass die Robotik ist ein Teil der KI-Forschung an sich und das schon immer. Schon seit den Anfängen der KI-Forschung war die Robotik immer ein Teil davon. KI, viel allgemeiner, als es heute so diskutiert wird in der Öffentlichkeit, bedeutet im Grunde, dass Systeme autonom Entscheidungen treffen.
Das war mir schon fast peinlich eigentlich, dass mir das vorher nicht klar war, dass das so eng verbunden ist. Aber klar, Roboter müssen ja genau das tun. Ja? Sie treffen selbst Entscheidungen, reagieren auf Situationen und das ist eben alles KI.
Was meint ihr denn mit den Anfängen der KI-Forschung? Weil KI ging ja nicht los, als vor 2 Jahren die großen Sprachmodelle berühmt wurden.
Ja, also theoretisch hat schon Alan Turing in den 40ern war das, sich mit Maschinen befasst oder zumindest theoretisch darüber nachgedacht, die mit Sensoren ausgestattet sind und die Welt ähnlich begreifen, in Anführungszeichen, wie wir Menschen und letztendlich dadurch intelligent werden. Und vielleicht, um es mal ein bisschen nochmal konkreter zu machen, ich habe da ein Video gefunden, das ist von 1972. Guck sie doch mal an und erzähl mal, was darauf zu sehen ist.
Another intermediate level action pushes a named object, box 1 in this example, to a location specified by a pair of coordinates.
Also ich sehe da eine Art Schreibmaschine und zwei so rote Kisten, die sich bewegen und vor allem tanzt da ein Mensch außen rum und der hat so einen komischen Mantel an.
Our gremlin, Charlie, symbolizes an agent of change unknown to Shaky.
Was aber die zentrale Rolle spielt, ist so ein ziemlich großer, schrankgroßer Roboter, oben auch mit so einer Art Kopf und 3 Rädern unten. Und der bewegt sich jetzt wieder von diesen roten Kisten weg. Und wahrscheinlich sind das Hindernisse, die ihm im Weg stehen. Und er muss da irgendwie außen rum navigieren und es sieht alles sehr putzig aus. Und tatsächlich fährt er jetzt langsam in eine andere Richtung. Also ich würde sagen, passiert ziemlich viel in diesem Video, das verlinken wir auch in den Shownotes unseres Podcasts.
Also, was du da siehst, das ist Shaky. Das ist ein Roboter aus dem KI-Labor des Stanford Research Institutes, Ende der 60er gebaut. Und was du am Anfang gesehen hast, diese Schreibmaschine, da hat jemand einen Befehl eingegeben, dass er eine Kiste verschieben soll. Das ist dieses rote Objekt. Und dann geht Shaky her und schiebt die an eine bestimmte Stelle. Und plötzlich kommt aber dieser Mensch in dem Umhang. Das ist also praktisch etwas Unerwartetes für den Roboter. Das kennt er nicht. Er verschiebt die Kiste, aber wirklich nur so minimal, ne?
Genau, jetzt schiebt er ganz langsam.
Genau, und jetzt muss er praktisch einen Weg finden, um sie wieder zu packen. Also der hat Räder, der schiebt die nur so vor sich hin, um praktisch mit dieser unerwarteten Situation umzugehen, ja? Dieser Shaky, ne, der hat praktisch schon ganz viel KI in sich, ja, der konnte Wege planen, der konnte Videobilder analysieren, also der hat praktisch diese Kiste erkannt und gesehen, wo die ist und er konnte, wie gesagt, mit diesem Menschen mit dem Umhang einigermaßen umgehen, also mit unerwarteten Situationen. Das ist praktisch vieles, was wir heute als KI bezeichnen, ja, Planung von Pfaden, maschinelles Sehen, das kommt eben direkt aus solchen Robotikexperimenten. Und klar sind solche Sachen jetzt auch wiederum in der echten Welt Teil von Robotern geworden. Ja? Also wenn du zum Beispiel an Autos denkst, die einigermaßen selbst fahren, dann spielt da KI ja schon auch eine Rolle. Ne? Zum Beispiel Fußgänger erkennen. Ja? Das hat das Auto mit maschinellem Lernen gelernt, praktisch einen Fußgänger zu erkennen. Und wenn es dann dem Auto sagt, da ist ein Fußgänger, dann mag das Auto vielleicht fest einprogrammiert haben, nehme ich an, bremse, wenn du einen Fußgänger vor dir hast.
Und oder ein Stoppschild.
Oder ein Stoppschild.
Oder eine rote Ampel.
Genau, ja. Alles. Und das wird ja alles durch KI erkannt in dem Sinne. Und so haben wir auch gewissermaßen KI, die Roboter vielleicht nicht direkt steuert, aber die zumindest Roboter, diese selbstfahrenden Autos, die mit Hilfe der KI funktionieren.
Ich habe ja diese Folge gemacht, KI verstehen zu selbstfahrenden Autos und fand sehr spannend, dass da natürlich vieles so funktioniert, auch ein bisschen die Straße erkennen und die verschiedenen Verkehrszeichen. Was aber dann eine Revolution war, war dann eine KI, die sich komplett nur Videos angeguckt hat, nur von fahrenden Autos und daraus dann basierend alle Weisheit extrahiert hat, ohne dass man ihr sagen müsste, schau, so sieht ein Kreisverkehr aus. Wie weit ist denn jetzt da die Robotik? Also wenn ich mir jetzt den Laufroboter, so, das sind diese Roboterhunde vorstelle, die man manchmal bei YouTube sieht oder auch so Industrieroboter, spielt da KI auch schon eine größere Rolle?
Ja, es spielt eine gewisse Rolle, aber die ist relativ beschränkt. Ne? Also du hast ja Industrieroboter erwähnt, ja, also die was greifen sollen. Die haben natürlich eine Software und die steuert, wie sie jetzt etwas anpacken sollen. Und das ist nicht immer programmiert in klassischer Weise, sondern manchmal hat diese Software das selbst gelernt, in Simulationen zum Beispiel, wo die ganz viele verschiedene Objekte gesehen hat und jedes Mal geübt hat, okay gut, wie kann ich das jetzt greifen und immer wieder und sich praktisch so selbst beigebracht hat, ein Objekt zu greifen und darauf aufbauend eben auch Objekte greifen kann, die sie noch nie gesehen hat. Und das Gleiche gilt übrigens auch für diese Laufbewegung von diesen Roboterhunden, von den Roboter-Vierbeinern. Mhm. Die ist auch gelernt, sodass die auf unterschiedlichstem Untergrund eben laufen können. Aber auf der anderen Seite fehlt den Robotern noch eine ganz wichtige Sache. Davon hat mir Frank Kirchner erzählt. Der leitet im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz das Robotics Innovation Center in Bremen. Und der hatte neulich hohen Besuch.
Wir hatten sogar vor kurzem den Robert Habeck hier zu Besuch. Und der interessierte sich deswegen für diese autonomen Robotersysteme, weil es ja auch um die Munitionsbergung in Ost- und Nordsee geht. 1,5 Millionen Tonnen Altmunition. Und das ist natürlich ein bisschen hinderlich, wenn ich da Windkraftanlagen hinstellen will. Der Punkt ist einfach, wir haben nicht mal ansatzweise so viele Taucher in ganz Europa, um das in vernünftiger Zeit bergen zu können.
Aber vielleicht wird man Roboter haben, die das tun können. Die könnten ja alleine untertauchen, die alten Bomben finden und meinetwegen auch eine Schlaufe oder sowas drumlegen, damit man die heben kann. Das ist so kompliziert, diese Aufgabe, da unter Wasser sich zurechtzufinden, dass man die Programme, die sie bei den Strömungen da unten und so weiter in Position halten, die kann man gar nicht mehr auf klassische Weise programmieren, hat mir der Frank Kirchner erzählt. Das müssen die Roboter auch lernen, mit KI praktisch.
Ich nehme an, sie müssen dann Bomben suchen, also erstmal erkennen, wo ist das mit verschiedenen Sensoren. Dann müssen sie die Gegebenheiten unter Wasser genauer untersuchen. Vielleicht müssen sie auch gucken, ist da noch ein Zünder dran, und die müssten den letztlich entschärfen. Das wäre natürlich auch ein krasses Business, wenn man Roboter erfinden würde, die Bomben entschärfen könnten. Auf jeden Fall müssten die dann ja auch noch diese Dinger dann irgendwie bergen und nach oben transportieren. Also das klingt echt ganz schön anspruchsvoll.
Ja, genau, aber jetzt kommt's. Diese ganzen Einzelaufgaben könnten die jetzt schon erledigen.
Was wir aber noch nicht geschafft haben oder wo wir jetzt dran arbeiten, ist tatsächlich diese ganzen Fähigkeiten, die Kompetenzen, die so ein System hat, in einem Framework zu integrieren, sodass der Roboter diese Dinge dann tatsächlich auch als eine Gesamtkompetenz sozusagen hat.
Also das ist eine Sache, die jetzt noch den Robotern in der echten Welt fehlt. Diese Einzelfähigkeiten, die ihnen KI bringt, zusammenzubringen, so wie wir Menschen das praktisch machen.
Das wären aber dann schon Roboter, die eher diese ganz konkrete Aufgabe übernehmen, also Bomben bergen und sich dann darauf verstehen. Aber wenn ich jetzt an unsere Ausgangsfrage denke, ob KI den Handwerker ersetzt, ob uns KI das Werkzeug aus der Hand nimmt, da bräuchten wir dann schon auch wirklich Roboter, die uns bei noch viel, viel mehr und bei eigentlich allem helfen könnten. Mhm. Also Handwerker müssen ja auch verstehen, was sie da tun. Sie müssen vielleicht auch mal was improvisieren. Wenn jetzt die Schraube an der Stelle nicht hält, dann eine kreative Lösung basteln mit Klebeband und Gaffertape oder vielleicht auch ein bisschen besseren Haltemöglichkeiten oder woanders bohren. Das können Roboter heute wahrscheinlich noch nicht so wirklich sich jetzt mit dem Alltag ganz spontan improvisiert auch auseinandersetzen, oder?
Ja, und das sind ja schon komplexe Sachen. Die scheitern ja schon an viel einfacheren Aufgaben. Ja? Also ich will jetzt nicht angeben, Moritz, ja? Aber du könntest mir jetzt sagen, Piotr, du gehst jetzt in diese Wohnung, die du noch nie gesehen hast, und dann putzt du da die Toilette, du räumst die Spülmaschine aus und du wischst den Tisch ab. Und ich würde das wirklich hinkriegen, ja, ich kann das.
Wow.
Ja, ich weiß, aber kein Roboter kann sowas.
Warum kann das kein Roboter?
Ja, einerseits, weil sie immer noch eine sehr detaillierte Problembeschreibung brauchen, ja, also du und ich, wir wissen, wie man eigentlich jede Spülmaschine öffnet. Wir wissen auch, wie ein Klo aussieht, auch wenn es jetzt plötzlich eine andere Farbe hat und nicht weiß ist, sondern, keine Ahnung, rot oder so. Und ein Roboter weiß das nicht unbedingt. Du müsstest ihm, Stand heute, müsstest du ihm fast jede Spülmaschine einzeln beibringen, mhm, wie jetzt genau die Gelenke von der Klappe funktionieren, um die zu öffnen, und was er tun muss, wenn sich jetzt eine Gabel im Besteckkorb verhakt, ja. Aber es gibt da eine Technologie, die das ändern könnte. Vielleicht schaust du dir jetzt nochmal dieses zweite Video an. Das kommt von Googles KI-Schmiede DeepMind.
Moment, auch das packen wir in die Shownotes. Und da sehe ich jetzt einen Roboter, der sehr viel moderner aussieht als der von 1972. Der hat einen Arm. Der steht an dem Tisch und der greift aus einer ganzen Reihe von Spielzeug. Da sieht man einen Tiger, einen weißen Tiger, einen Adler, einen Löwen und verschiedene Bälle, Baseball, Basketball, Fußball, eine Banane. Da greift er den Dinosaurier.
So, und jetzt rate mal, was der Roboter als Befehl bekommen hat.
Greife den Dinosaurier, wahrscheinlich.
Nee, Es war, hebe das ausgestorbene Tier hoch.
Aha, okay. Das klingt nach Sprachmodell.
Genau, und das ist schon viel abstrakter und da ist praktisch schon viel mehr Abstraktionsfähigkeit auf der Seite des Roboters auch gefragt. Ja? Und du hast es schon gesagt, es klingt nach Sprachmodell. Er ist an Sprachmodell angeschlossen, an sowas, was auch in ChatGPT steckt, nur halt eben von Google. Die nennen das Robotic Transformer 2. Und dieses Sprachmodell kann Bilder und Texte verarbeiten, hat also diesen ganzen Wissensschatz, den ChatGPT und Co. auch haben. Die haben ja ihre Fähigkeiten mit unzähligen Bildern und Texten aus dem Internet gelernt. Mhm. Die haben da gelernt, das ist eine Spülmaschine, so ungefähr räumt man die aus und alles andere. Aber der Unterschied zu ChatGPT und so ist jetzt, die klassischen Sprachmodelle, die geben Texte aus. Ja? Die können Texte vervollständigen. Und das hier ist anders. Das gibt keine Texte aus, sondern praktisch Befehle an einen Roboter. Es spricht die Sprache des Roboters.
Also das ist quasi die Verknüpfung von dem Weltverständnis dieser Sprachmodelle mit den mechanischen Fähigkeiten dieses Roboters. Und weil er dann eben die Fähigkeiten der Sprachmodelle hat, kann er plötzlich ganz viele Dinge tun, die man einem Roboter zunächst erst einprogrammieren müsste.
Genau so ist es. Also du kannst ihm zum Beispiel sagen, räum diese Spülmaschine aus und dann erstellt es da diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Nimm diesen Teller, pack ihn in den Geschirrschrank, nimm diese Tasse, setze sie dorthin.
Und wie genau ist das dann? Also am Ende muss er ja dann diesen Teller auch so greifen, dass der nicht kaputt geht oder auch wenn die Gabel im Geschirrfach verhakt ist, dass das nicht verkeilt ist. Also ist ja auch nicht ganz einfach.
Ja genau, und selbst wenn nichts verkeilt ist, ne, wie fest packt man einen Teller an oder wie fest ein Glas, damit es eben nicht rutscht und auch nicht zerbricht.
Ja.
Und so tief geht das System noch nicht. Das ist noch so eine Hürde. Ja? Es kann dem Roboter sagen, greif genau dorthin, wo jetzt eben die Kamera den Teller gesehen hat. Aber dann läuft so ein klassisches, ich nenne es mal Greifprogramm des Roboters ab. Und das ist natürlich schlecht, ja, weil du es ja eben erwähnt hast. Also es gibt total viele Fälle, wo das eben nicht ausreicht. Und die Maschinen könnten das schon lernen, auf diese ganzen anderen Fälle zu reagieren, wenn was verkeilt ist oder wenn es eine ganz fragile Tasse ist oder was. Aber dafür müsste man wieder diese Sprachmodelle, die diese Robotersprache sprechen, die müsste man besser trainieren mit mehr Daten. Und die gibt es nicht, diese Daten. Also noch nicht. Das hat Marc Toussaint von der TU Berlin erzählt, der übrigens an einem Vorgängerprojekt von diesem Google-System mitgearbeitet hat.
Ja, ich stelle mir das dann als Bastler so vor, dass man da so eine Greifzange hat und die kann genau messen, wie fest packe ich was an. Dann sind da vielleicht noch mehr Sensoren eingepackt, die dann eben diesen Druck ganz genau auch an verschiedenen Stellen erheben können. Und dann wird das trainiert oder wie muss ich mir das vorstellen? Fassen jetzt Roboter ständig Teller an?
Ja, tatsächlich. Also unter anderem das passiert. Google hat da eine Plattform eingerichtet, auf der Forscher genau solche Daten teilen können. Solche super detaillierten Messdaten von diesen Griffen von Robotern. Und die haben auch ein echtes Labor, in dem zig Roboter umherfahren. Die sehen ganz ähnlich aus wie der, der gerade den Dino da gepackt hat.
Mhm,
und die erhalten Befehle von anderen Sprachmodellen wieder. Zum Beispiel platziere diesen Schokoriegel auf diesem Tisch. Und dann fahren die dahin, machen das, zeichnen alle Bewegungen genauestens auf, um daraus wieder Trainingsdaten für andere Roboter zu erstellen.
Mhm.
Ist es echt krass, ne? Und die New York Times hat diese ganze Entwicklung neulich als Revolution in der Robotik bezeichnet. Und die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sehen das ähnlich. Ja, das ist tatsächlich etwas Neues, was da passiert. Und Angela Schölig, die ist Robotikexpertin an der TU München, die hat das ganz gut auf den Punkt gebracht.
Jetzt bin ich viel optimistischer, dass irgendwann mal Nicht-Experten Roboter programmieren können. Weil da, wir unterhalten uns mit Sprache. Sprache ist eine sehr, sehr, sehr gute Abstraktionsform.
Also, dass praktisch Nicht-Experten Roboter programmieren können, bedeutet, heute brauchst du eben noch einen Experten, der dem Roboter sagt, wenn er irgendwas anders machen soll als bisher. Ja. Aber das könnten dann tatsächlich Roboter sein, wo du im Haushalt sagst, jetzt erledige doch mal das bitte für mich. Oder stell dir mal einen Roboter vor, der einem Mechaniker in der Fabrik oder am Fließband hilft. Diese Roboter müssen heute, wie gesagt, noch aufwendig umprogrammiert werden, wenn sie zum Beispiel anstatt von einem Getriebeteil jetzt plötzlich ein Kupplungsteil greifen sollen. Und in Zukunft könnte dieser Mechaniker das dem Roboter einfach sagen, bitte greif jetzt mal das andere Teil oder mach das anders.
Und man hat dann auch ein richtig gutes Interface, nämlich die Sprache, in der man das den Robotern dann erklären kann.
So ist es.
Aber wir hatten ja gerade eine KI-Verstehen-Folge über Prompting, wie man Sprachmodellen Anweisungen gibt. Mhm. Und Da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen riskanter ist, wenn dann die Ausgabe nicht nur ein paar Zeichen auf dem Bildschirm oder ein Foto sind, sondern plötzlich ein richtig physischer Roboterarm, der sich mit 80 km/h durch den Raum bewegen kann und mir richtig eine scheuern kann. Mhm. Und man weiß ja nicht ganz genau, was bei diesen Sprachmodellen dann wirklich passiert. Die sind ja auch in ihren Outputs nicht komplett sicher. So ein Roboter merkt dann vielleicht, hey, mein menschlicher Kollege steht hier gerade nur im Weg rum und dann drehe ich ihm doch einfach mal den Hals um oder ich gebe dem mal ordentliche Watschen, dass er dann irgendwie an die Wand fliegt und dann endlich mal weg ist. Also ja. Wir haben ja auch gelernt, dass Sprachmodelle manchmal echt gegen Regeln verstoßen, um dann an ihr definiertes Ziel zu kommen. Und keine Ahnung, da könnte ja schon einiges passieren, was dann ganz schön unangenehm ist. Also wird das abgesichert?
Ja, also das würde ich jetzt nicht beruhigen, was ich dir jetzt sage. Das sind wirklich Fragen, die noch nicht gelöst sind. Ja, also da machen sich jetzt gerade Leute Gedanken. Es gibt so ein paar Ansätze. Ja, also du kannst auf der Hardware-Seite Abhilfe schaffen. Ja, also du kannst Roboter verwenden, die eben nicht so stark sind oder besonders nachgiebig, damit sie eben keinen Menschen verletzen. Dann gibt es auch noch Versuche, den Robotern Sicherheitsanweisungen über die Sprachmodelle, die sie steuern, zu geben. Ich habe doch dieses Experiment von Google erwähnt, ne, wo die Roboter da mit den Sprachmodellen im Labor umherfahren. Und die bekommen ständig Anweisungen, was die tun sollen und sammeln da ihre Daten. Und die Sprachmodelle, die diese Roboter steuern, die haben ja immer so ein System Prompt. Ne, das ist auch klar. Weißt du, was das ist?
Ja, ich weiß, was ein System Prompt ist. Das ist sozusagen die Urinstruktion, das Grundgesetz. Ich habe auch gesagt, aber man soll ja eigentlich Roboter nicht so sehr vermenschlichen, die Seele eines Chatbots, wo wirklich drin steckt, wie er sich zu verhalten hat. Das ist aber auch einfach nur in Sprache formuliert.
Genau. Und da sind für die Roboter unter anderem ganz interessante Regeln drin in diesem Grundgesetz, wie du es nennst. Die kennst du vielleicht auch noch. Das sind die Asimovschen Robotergesetze.
Ja, da haben wir in der allerersten Folge KI verstehen drüber gesprochen, ob uns denn KI gefährlich werden kann.
Genau, und da steht dann drin, konkret Regel 1, ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen. Regel 2, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht im Widerspruch zu Regel 1 steht und so weiter und so weiter. Und ich finde es eigentlich echt krass, ne? Weil diese Regeln, die sind ja einfach so in menschlicher Sprache aufgestellt worden, irgendwann mal. Und man muss sich eigentlich immer bisher die Frage stellen, okay, wie programmiere ich das einem Roboter irgendwann mal ein? Und heute muss man das dann KI eigentlich gar nicht mehr machen. Man kann es dem Roboter einfach sagen, letztendlich. Was glaubst du, nachdem du das alles jetzt gehört hast? Ersetzt KI den Handwerker und wann nimmt sie dir und mir eigentlich das Werkzeug aus der Hand?
Also ich bin echt beeindruckt von den Dingen, die es da schon gibt und ich finde, das sind zwei Welten, die noch so wirken, als würden sie noch nicht so richtig zusammengehören, aber wo eigentlich nur ein paar entscheidende Fortschritte passieren müssen, eben genau diese Forschung, wie fasst sich ein Teller an oder wie schäle ich einen Apfel, das sind natürlich alles Sachen, die dann so von Robotern gemacht werden und eigentlich müsste es mehr in der Robotik solche Roboter geben, um diese Daten zu sammeln. Und dann, wenn diese Daten gesammelt sind, über Haptik, wie doll muss man ein Ei auf den Topfrand schlagen, um es zu schälen, aber nicht komplett eine Riesensauerei zu veranstalten. Ich glaube, wenn das halbwegs gelöst ist und wenn das vielleicht auch viele Menschen mit ihren eigenen Robotern diese Daten beisteuern können, dann geht das am Ende möglicherweise auch mal wieder schneller, als wir eigentlich denken. So ähnlich wie bei KI-Videos, die ja jetzt gerade die ganz große Runde machen.
Ja, das könnte tatsächlich schneller gehen und ich glaube tatsächlich auch, ich sag's vielleicht mal so, die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sind alle relativ optimistisch, dass ja bis zu diesem Level der Roboter, der eine Spülmaschine ausräumt und alles andere im Haushalt erledigt, das könnte man tatsächlich mit dieser Methode schaffen und auch so beschränkte handwerkliche Fähigkeiten, ja. Aber wo für die Grenze ist, und das ist das, was du ganz am Anfang erwähnt hast, das ist dann diese Improvisationsfähigkeit beim Handwerken. Das sind so Fälle, da kannst du so viele Daten haben, wie du willst. Du hast die noch nie gesehen. Du musst in dem Moment improvisieren. Und da sagt tatsächlich auch zum Beispiel dieser Marc Toussaint von der TU Berlin, dass ein Roboter sowas kann, das werden wir in unserer Lebenszeit nicht mehr erleben.
Und da würde ich dir aber widersprechen, weil, na klar, man braucht dafür total viele Daten, aber dann findest du Roboter, die du auf Baustellen daneben stellst und den echten Handwerkenden zuschauen lässt, wie sie da bestimmte Sachen regeln. Und dann hast du vielleicht nicht 100% aller Fälle, die passieren können, mit drin, sondern hast du vielleicht nur 95% aller Fälle drin. Aber ich glaube, das ist trotzdem für die allermeisten Dinge, gerade so für serielles Bauen zum Beispiel, da ist doch jedes Hotelzimmer von so einem riesigen Hotel oder von einem Hochhaus ist doch gleich. Und wenn du da dann jemanden hast, der die Waschbecken immer an die richtige Stelle hält und dann aber nochmal festschraubt, dann hast du auch schon total viel gewonnen. Ich glaube, das sind die Dinge, wo es dann auch wirtschaftlich interessant ist. Und deswegen wird da, glaube ich, viel Geld reinfließen, um solche Technologie weiterzubilden. Und ist doch eigentlich nur eine Frage von den Daten. Und dann ist ja auch was, was supervised passieren kann. Also da wird ja dann immer noch der Meister daneben stehen und dem Lehrlingsroboter auf die Finger gucken und ihm dann immer wieder weiterhelfen. Aber ich glaube, da ist schon genügend Geld im Spiel in dieser ganzen Baubranche, dass an manchen Stellen Roboter bestimmt schon solche Aufgaben erledigen können, bald, während wir noch leben.
Interessant. Also die Idee mit dem Meister, der daneben steht und dem Lehrling praktisch auf die Finger schaut und das praktisch nur einmal machen muss, weil man diesen Roboter dann replizieren kann, ist schon interessant. Dann mal gucken, wir werden es sehen.
Ja, wenn du jetzt einen Roboter hättest, wo könnte der dir denn helfen?
Ach, beim so Staubwischen. Weißt du, Staubwischen, das könnte man machen und ich muss sagen...
Aber das gibt's ja schon. Also Staubsaugerroboter
ja, Staub.
Und meiner kann auch wischen.
Was?
Der fährt dann auch rum und der hat auch einen Wischmopp unten eingebaut
ja,
und der
unten.
Tastet sich so durch den Raum. Ich finde den nicht wahnsinnig helle, aber der macht das schon eigentlich ganz gut. Der hat genügend Sensoren, der hat genügend Daten über diesen Raum und...
Ja, aber dass der mal ein bisschen, weil vielleicht mal den Fernseher umdreht und dahinter mal ein bisschen wischt und sowas, also das gibt's noch nicht. So,
ja, gut.
Sowas finde ich mal ganz praktisch. Und
dann nicht die Vase kaputt haut.
Ja, exakt. Aber diese ganze Handwerks, okay, das wäre natürlich toll, was zu haben, was praktisch alles reparieren kann, aber die beschränkten handwerklichen Dinge, die ich zu Hause tue, die machen mir auch irgendwie Spaß. Also das will ich gar nicht an Roboter abgeben. Außer das Klo ist verstopft.
Da könntest du bestimmt auch einen Roboter kommen lassen.
Ja.
Also ich glaube, wir werden das noch erleben. Roboter können mit den richtigen Daten, mit den richtigen Sensoren und der richtigen KI dahinter, die dann sich auch auf Sprache versteht, wahrscheinlich in Zukunft einiges machen. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst, Piotr?
Ja, gut, kommt drauf an, was du mit einiges meinst. Ne? Also wenn du wirklich so meinst, dass es den Klempner, den Handwerker, den, keine Ahnung, jemanden, der ja so wie du praktisch was zusammenbastelt, ersetzt, dann würde ich sagen, das ist zu viel einiges.
Und bis dahin werden wir aber, glaube ich, noch viel Spaß damit haben, genau all diese Dinge auszuprobieren. Also wir haben ja viele Möglichkeiten, auch jetzt schon mit KI zu basteln und vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge, wie man selbst Dinge baut, die aber dann auch KI integriert haben. Ich glaube, da wird in diesem Jahr auch noch relativ viel kommen an lokaler KI. Auch das ein Thema bei uns. Zu dieser Folge KI Verstehen 31 könnt ihr uns gerne Feedback geben. Schreibt uns eine E-Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp. Wie immer, da freuen wir uns auch sehr an die 0152 5952 9753. Wir freuen uns über Kontaktaufnahmen und wie gesagt, allein diese Folge ist ja schon aufgrund einer Anregung aus der Hörerschaft entstand. Und jetzt kommen wir zu der angekündigten, nicht nur sehr traurigen Nachricht: Piotr geht. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist wohl schon März und ihr könnt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon zu ihrem neuen Wissenschaftsredakteur gratulieren. Das tun wir dir auch, Piotr, aber es ist natürlich auch verdammt schade.
Ja, genau. Vielen Dank. Ja, ich fange einen neuen Job an, aber es geht ja weiter mit KI verstehen, oder?
Ja, aber du bist nur bei uns weder durch eine Sprach-KI noch durch einen Roboter noch durch die Kombination der beiden irgendwie zu ersetzen, so intelligent die dann auch am Ende sind. Aber wir haben immerhin eine sehr, sehr kompetente Persönlichkeit als Nachfolgerin gefunden und hier in der Podcast-Version können wir sie jetzt vorstellen? Sie ist jetzt in der Leitung, deine Nachfolgerin Friederike Weich-Nasseri. Oder ich kann einfach Fedi zu dir sagen, oder?
Ja.
Hallo Fedi.
Hallo, freut mich.
Hi Fedi, schön, dass du da bist.
Ja,
danke.
Eigenartiger Moment. Aber Fedi, du hast dich schon oft mit KI beschäftigt, für den Deutschlandfunk auch, und recherchierst schon an den ersten Folgen KI verstehen, die du machen wirst. Woran?
Ja, genau. Also die erste Folge werde ich zu KI in der Forschung und Lehre an Unis und Hochschulen machen. Das ist bei mir noch gar nicht so lange her, aber ich kann schon mal verraten, es hat sich wirklich viel verändert, seit ChatGPT dort Einzug gehalten hat. Und
wie hast du deine Masterarbeit geschrieben?
Ich habe tatsächlich meinen Abschluss gemacht, ganz genau in der Zeit, als ChatGPT für alle veröffentlicht wurde, also noch ohne KI. Generierte Inhalte.
Das sagen sie alle, die da ihren Abschluss gemacht haben. Derzeit.
Wenn, dann hätte ich sie natürlich gekennzeichnet. Und beim zweiten Thema, da geht es um KI und Online-Dating. Es gibt nämlich mittlerweile einige KI-Tools, die Erfolgsrate beim Online-Dating steigern sollen. Und ich finde, wenn KI heute mitbestimmt, mit wem wir daten oder nach Hause gehen oder den Rest unseres Lebens verbringen, dann sollten wir uns das auf jeden Fall mal genauer anschauen.
Wir haben uns ja noch ganz analog bei der Arbeit kennengelernt, denn du hast schon in der Forschungs- und Wissenschaftssendung im Deutschlandfunk viel gearbeitet.
Ja, genau, unter anderem für Wissenschaft im Brennpunkt. Und da habe ich unter anderem über KI und Robotik berichtet.
Stimmt. Und sag mal, wo du dich auskennst, in unserer Folge jetzt, war alles korrekt, was ich gesagt habe? Oder hast du schon, war ein Fehler drin?
Es war alles perfekt, Piotr. Ach,
das wollte ich hören.
Vielleicht kann ich dich jetzt zum Abschluss noch fragen, hast du irgendwelche Tipps oder irgendwelche Highlights, die du mir noch mit auf den Weg geben kannst?
Tipps und Highlights. Also du wirst mit drei wirklich tollen Kollegen zusammenarbeiten, Ralf, Moritz und Carina, die alle sehr unterschiedlich sind und wirklich mit jedem ist das Arbeiten ein bisschen anders, aber wirklich sehr, sehr schön. Und eine Sache, die mir wirklich jetzt, ich habe ja schon lange Radio gemacht, aber die mir jetzt erst bei dem Podcast aufgefallen ist, das ist tatsächlich, also die Hörer, wir kriegen ja viel Feedback per E-Mail und so, wir versuchen das ja auch vieles davon vorzulesen. Und es macht einen schon so ein bisschen demütig, wie die Leute da mitdenken bei dem, was wir so erzählen und was für kluge Leute das sind. Und das spornt einen praktisch an, gut zu recherchieren und gute Sachen abzuliefern. Ja.
Cool, ich freue mich drauf.
Da recherchiert man manchmal auch ganze Wochenenden durch.
Oh, ey, tell me about it, ey. Da kann sich auch drauf freuen.
Da freue ich mich besonders drauf.
Und wenn ihr Piotr noch schreiben wollt, wir leiten das dann an ihn weiter.